herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Mein heutiger Gast ist der Innsbrucker Architekt Daniel Fügenschuh. Er ist Präsident der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen und seit Jahresbeginn Präsident des Architects Council of Europe, also jener Organisation, die die Interessen von Architektinnen und Architekten aus ganz Europa in Brüssel vertritt. Herzlich willkommen, Daniel Fügenschuh.
Hallo.
Ja, Herr Fügenschuh, Sie stehen heute an der Spitze der Europäischen Architektinnenvertretung. Und ich habe mir sagen lassen, das sind über eine 500.000 Architekten in ganz Europa. Was war eigentlich Ihr erster Gedanke, als klar war, dass Sie dieses Amt übernehmen werden?
Die Organisation beschäftigt sich mit den Themen unserer Zeit, die brennend für uns in der Berufsgruppe sind, aber auch für die Bevölkerung. Um nur zwei zu nennen, das leistbare Wohnen und die Nachhaltigkeitsthemen, was natürlich das Bauen und die Architektur, das gebaute Umfeld betreffen. Und die Organisation beinhaltet, wie Sie schon sagen, sehr viele Architekten, die aus unterschiedlichsten Umfeldern kommen. Wir beinhalten über 53 Mitgliederorganisationen aus ganz Europa. Und die Probleme gibt es in jeder Organisation, in jedem Land in verschiedenster Weise. Und da ist es eben auch essentiell, dass wir uns als Berufsgruppe austauschen und eine Position auch entwickeln, die wir der Politik gegenüber vertreten können und im besten Fall auch positiven Einfluss nehmen können.
Die meisten Architektinnen kennen natürlich die Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen. Ist das im Grunde parallel auf europäischer Ebene? Könnte man das so sagen?
Man könnte das so sagen, ja, Themen sind sehr ähnlich. Wir sind auch organisiert in Arbeitsgruppen, die themenspezifisch Dinge behandeln, die relevant sind oder die in Zukunft, in naher Zukunft relevant werden. Man muss damit Vorausschau agieren, um rechtzeitig eben diese Themenbereiche, Themenfelder abzustimmen und auch positives Lobbying einzubringen. Und das bedarf oft 2-3 Jahre Vorbereitungszeit. Also wenn wir sehen, dass neue Richtlinien entstehen könnten, das weiß man noch nie so genau, weil sie zum Beispiel schon 10 Jahre nicht mehr novelliert worden sind, dann bereiten wir das schon vorab vor, machen große Konferenzen auch zum Thema und sind dann bereit, zum Beispiel mit einem White Paper, wie es jetzt gerade bei der Vergaberechtsrichtlinie erfolgt ist.
Und wie viel Gewicht hat das ACE da in Brüssel?
Wir sind natürlich kein kräftiger oder mächtiger Verband, so wie es die Industrien haben. Aber wir haben halt gute Argumente auf unserer Seite. Und da kriegt man schon viel Gehör auch. Weil natürlich wissen auch Politikerinnen, woher diese Meinung kommt. Und wir argumentieren ja nicht so wie vielleicht eine Gewerkschaft für unsere Mitglieder allein, sondern für die Allgemeinheit. Das ist ja auch etwas, wo wir uns verpflichten, so ähnlich wie die Ärzte, dass Architekten eben auch für die Lebensformen, die gebaute Umwelt stehen und für hohe Qualität in diesem Feld auch gerade stehen.
Das heißt, Sie müssen auch sehr stark die Fühler ausstrecken, um Entscheidungen früh genug kennenzulernen, um sie dann entsprechend auch zu beeinflussen, damit das in die richtige Richtung geht. Wie wichtig ist Europa inzwischen für den Berufsalltag von Architektinnen?
Grundsätzlich ist natürlich Europa immer auch wichtig für alle Gesetzgebungsthemen, ja, weil letztlich Richtlinien ja innerhalb von 2 Jahren dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden und mehr als 50% der Gesetze kommt aus Brüssel. Auch für uns in der Architektenschaft ist es relevant. Ihr habt schon erwähnt, das Wohnen ist jetzt neuerdings auch auf europäischer Ebene manifestiert, sowohl im Parlament wie auch in der Kommission mit entsprechenden Initiativen und Plänen. Das kommt eben daher, dass dieses Thema, das ursprünglich eigentlich regional und national geregelt ist, europaweit zum Problem wird. Die Qualität ist gering, die Leistbarkeit geht mehr und mehr verloren und zeitgleich ist auch der Bestand enorm und muss Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Und diese Möglichkeiten zusammenzusehen und zu adressieren, Das ist etwas, was man am besten eben gemeinsam schafft in den verschiedenen Institutionen auf europäischer Ebene.
Da haben Sie jetzt schon einige Themen angesprochen, auf die ich dann gerne noch im Detail eingehen möchte. Ich wollte Sie aber auch zu Beginn noch fragen, wie sind Sie denn in diese Funktion gekommen? Wollen Sie uns das vielleicht kurz schildern? Das ist ja eine gewählte Funktion.
Genau, also ich war jetzt, ich habe mich sozusagen im Kleinen herangearbeitet. Ich war zuerst in einer Arbeitsgruppe, weil ich eben im Ausland tätig war, schon ganz von Beginn an, also kurz nach meinem Studium war ich längere Zeit in London, in England und habe auch meine Befugnis auf diese Weise über drei verschiedene Institutionen zusammen getragen, über Praxiszeiten in Holland und in Frankreich und in England und habe dann damit auch eine gewisse Voraussetzung gehabt für diese europäischen Gedanken. Bin dann entsandt worden in eine Arbeitsgruppe und Stück für Stück dann auch gewähltes Mitglied im Vorstand geworden, die letzten zwei Perioden und heutzutage eben seit November jetzt gewählter in der Präsidentenfunktion.
Ich finde, das ist wichtig als Hintergrund. Sie haben sozusagen diese ganze Organisation schon sehr gut im Auge gehabt und wissen jetzt eigentlich genau, was Sie tun wollen, oder? Kann man das so sagen?
Mir ist es ein großes Anliegen, die Organisation für diese brennenden, interessanten Themen fit zu machen. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren, wie oft bei solchen Organisationen, eine gewisse Überalterung stattfindet. Und wir haben gerade jetzt bei der letzten Wahl, ich mit vielen Kolleginnen, es geschafft, mit vielen kompetenten, jungen Leuten anzutreten und auch deutlich zu gewinnen. Wir haben also einen großen Austausch auch im Vorstand.
Das heißt, Sie sind angetreten und vermutlich auch schon dabei, seit 1. Jänner diese Organisation selbst in die Zukunft zu führen, zu verjüngen. Und ich nehme an, das ist auch eine sehr, sehr fordernde Aufgabe, zumal Sie ja auch in Innsbruck als Architekt tätig sind und im Präsidium der kann man sicher auch viele Termine in Wien absolvieren. Wie geht sich das alles aus?
Ja, abgesehen von der personellen Thematik gibt es eben auch strukturelle Schwächen. Und das war eins der ersten Dinge, die ich adressiert habe, zusammen mit dem Team, auch im Büro in Brüssel, dass wir auch von den Themen her uns wieder auf das besinnen, was wichtig ist und strukturell auch Verbesserungen herstellen können. Das ist soweit jetzt auch abgeschlossen, mit der ersten Generalversammlung auch beschlossen. Jetzt sind wir eigentlich bereit zum Arbeiten. Mhm. Ja, und was das Persönliche angeht, natürlich ist es Herausforderung, gerade von Innsbruck aus ist es etwas komplizierter, auch in andere Länder, wenn sie nicht direkt angrenzen, zu reisen, weil man immer eigentlich entweder mit Nachtzug oder mit einem Anschlussflug arbeiten muss. Und da verliert man sehr viel Zeit auch. Aber die Routine entsteht schon jetzt und es wird besser, ja.
Sie sind also voller Tatendrang. Es gibt auch tatsächlich genug zu tun und das ist ein roter Faden hier im Podcast. Die Architektur, die Bauwirtschaft, all das strahlt sehr stark in viele Problemzonen, man könnte sagen, der Menschheit hinein. Letztlich gibt es die Klimakrise. Die Bauwirtschaft hat, je nachdem, wen man fragt, zwischen 30, 35, 40 oder mehr Prozent Anteil an den weltweiten Emissionen. Jedenfalls sehr viel. Und da gibt es eigentlich einen ganz riesigen Hebel, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Wie politisch sehen Sie diese Funktion? Wie sehr wollen Sie auch bei politischen Fragen mit dem ACE mitwirken?
Das ist ganz essentiell. Ich glaube, wir in der Berufsgruppe schaffen es mit Beispielen, mit Best-Practice-Beispielen vorzuzeigen, wie diese Themen, die global eigentlich wirken, zu adressieren sind. Aber Vorzeigeprojekte allein da sind wir zu langsam. Es braucht Einflussnahme auf die Politik, auf jeder Ebene, vor allem auch auf der europäischen. Und dazu habe ich mich auch für diesen dualen Weg entschieden, also neben dem Büro auch ehrenamtlich in der Kammer tätig zu werden vor langer Zeit und zu versuchen, auch diese Themen wie Bodenverbrauch, Nachhaltigkeitsthemen, auch soziale Nachhaltigkeit zu adressieren. Ich glaube, die Komplexität der Problemstellung wird immer größer. aber das Themenfeld ist sehr stark untereinander verbunden. Also wir sind genau am richtigen Ort und an der richtigen Zeit, diese Dinge jetzt zu adressieren. Und viel hängt eben damit zusammen, dass man lange Zeit die Qualität in der Gestaltung der Umwelt eben ausgeklammert hat, nur mit Billigsbieterprojekten eigentlich gearbeitet hat und die lebenslange die Kosten ausgeklammert hat. Und das fällt uns jetzt eigentlich auf den Kopf. Da müssen wir eben schauen, dass wir in Zukunft besser agieren, schneller sind und nicht dieselben Fehler wiederholen, gerade jetzt, wenn es um die Wohnungskrise geht wiederum.
Wohnungskrise ist schon ein gutes Stichwort. Das ist ein Bereich, wo sicher ein enormer Handlungsdruck besteht, insbesondere auch in ganz Europa. Es ist ja so, dass hier gerade Wien und mit dem sozialen Wohnbau als Beispiel gilt in der Welt. Aber man weiß natürlich, wie die Wohnungskrise in großen Ballungsräumen wie Madrid, Barcelona, aber auch andere Städte in Deutschland etc. stattfindet. Ist das einer der größten Handlungsfelder?
Ganz sicher, ja. Es ist jetzt das letzte Jahr sehr stark adressiert worden und es wird auch weiterhin noch Thema sein. In Wien ist richtig, ist man natürlich besser aufgestellt, weil man seit über 100 Jahren eigentlich einen sehr soliden sozialen Wohnbau verfolgt, in Österreich generell. Das ist ein Modell, das man jetzt nicht auf die Schnelle kopieren kann. Das braucht eben Vorlaufzeit. Und man muss ja sagen, auch in Wien ist früher schon mehr Gemeindebau zum Beispiel errichtet worden, als wie heutzutage. Auch in Wien gibt es Probleme im Wohnbau, in der Leistbarkeit und in der Qualität. Und diese Themen sind eben verbunden mit anderen Nachhaltigkeitsthemen, Qualitätsmangel bei Vierteln, die adressiert können. Ich glaube, da ist eben auch großer Handlungsbedarf da, gerade in der Sanierung. Ja, wir sehen, dass also der Gebäudebestand saniert gehört. Da geht es nicht nur um die technischen Fragen, also die Ausstattung der Heizung und die Gebäudehülle, sondern eben auch um soziale Aspekte und kulturelle natürlich. Und da ist das neue New European Bauhaus ein gutes Mittel, auch das zu adressieren, das jetzt auch in diesem Housing Plan enthalten ist. Also es geht darum, schneller die Dinge umzusetzen. Vor allem in der Sanierung geht es gut, weil man den Baubestand schon hat und nicht von vornherein neu bauen muss. Und diese Dinge kann man eben gut zusammenlösen.
New European Bauhaus, eine kulturpolitische Initiative von der Kommission. Wollen Sie das kurz ein bisschen erklären, worum es da geht?
Genau, es ist eigentlich ursprünglich der Green Deal Basis gewesen für für viele dieser Belange. Der fokussiert eben auf technische Dinge und von der Leyen, die Präsidentin, hat selber in ihrer Ansprache zur Union damals eben das New European Bauhaus ausgerufen, wo es eben auch darum geht, die Dinge kulturell auch abzustimmen, also baukulturelle Wichtigkeit. Was schätzt man am meisten? Ein Haus, das einem gefällt. Das ist eben auch dadurch nachhaltiger schon. Die Leute schätzen ihr Umfeld und kümmern sich mehr drum. Und natürlich auch soziale Aspekte, also Einbeziehung der Bevölkerung, der Nutzergruppen und so weiter, dass das eben viel mehr adressiert gehört. Das sind Themen, die für uns Architekten ja klar sind, die im Alltag, in unserem Berufsleben viel vorkommen. Wir sind ständig im Austausch mit Nachbarn, mit Nutzern, mit Politikern, mit der Verwaltung und so weiter. In vielen Fällen wird es mit Idealismus auch verbunden und auch gerade die Nachhaltigkeitsthemen, also wie man besser baut, vereinfacht gesagt, sind da immer adressiert worden. Und insofern hat es uns natürlich dann sehr gefreut, dass das an oberster Stelle bei der Präsidentin der Union dann auch angekommen ist und seit damals eigentlich auch verfolgt wird.
Der Zusammenhang zum leistbaren Wohnen interessiert mich. Es gibt seit kurzem ein Papier von der Kammer Ost, das präsentiert wurde, leistbares Wohnen im Sinne der Planung, also leistbares Wohnen beginnt bei der Planung, ist da so die Kernaussage. Ich nehme an, Sie kennen diese 12 Punkte. Wäre das was man auf europäischer Ebene auch so ausrollen könnte?
Natürlich, ja, das ist ja auch der Fall. Also es gibt natürlich übers Parlament einerseits die ganzen nationalen Vertreter, da ist zum Beispiel der Schieder in diesem Ausschuss für Wohnen drin, mit dem haben wir natürlich dauernden Austausch und der vertritt sehr viele unserer Positionen dort. Das fließt dann in die Papiere ein, zum Beispiel in diesen Affordable Housing Plan, wo diese Punkte auch weitgehend übernommen worden sind. Und das ist nur ein Beispiel. Mhm. Wir arbeiten da auf verschiedensten Ebenen. Wir sind eben ein großes Netzwerk. Wir haben über 53 Organisationen, wie gesagt, 630.000 Mitglieder, die in verschiedenster Weise ihre Verbindungen dann einbringen können. Wir sind auch in einem Team sozusagen mit anderen Institutionen auf europäischer Ebene im Austausch, zum Beispiel mit den Ingenieurverbänden oder anderen Organisationen, die dort aktiv sind und stimmen uns ab und bringen diese Inhalte aktiv ein.
Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass Leistbarkeit und Nachhaltigkeit sich nicht gegeneinander ausschließen. Sehen Sie das auch so?
Das ist eins der Kernaussagen, genau das. Um das geht es ja. Also die Fehler sind in der Vergangenheit auch schon passiert, wo man schnell, billig gebaut hat, Wohnräume, wo sowohl in ganz Europa, also sowohl im früheren Osten wie auch bei uns im Westen, wo man eben mit Plattenbauten und vorfabrizierten Modellen gedacht hat, man kann die Krise schnell lösen. Die Folgekosten waren dann aber enorm. Also das betrifft jetzt nicht nur das Gebäude, sondern auch die sozialen Schwierigkeiten, die damit entstehen. Und genau das wird jetzt adressiert. Das ist im Housingplan ganz konkret auch. Mhm. Die New European Bauhaus Standards sind da enthalten. Also soziale Dinge, kulturelle Dinge werden mitgedacht. Wie weit sich das dann in einem Abstimmungsprozess hält, wird man sehen. Ja, wir sind da sehr aktiv eben auch im Austausch mit den europäischen Institutionen, um auch dann auf die eigenen Argumente darauf hinzuweisen, ja, dass die nicht verloren gehen. Mhm. Weil natürlich geht es da um riesige Summen, die da jetzt bewegt werden. Investitionen, die sehr viele mächtige Spieler zum Vorschein bringen lassen, mhm, die ihren Einfluss stark machen. Mhm.
Sie haben jetzt den Housingplan schon ein, zwei Mal erwähnt. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben, worum es da genau geht?
Das sind genau diese Themen, die wir eben auch einbringen. Also es geht darum, die Qualität und die Qualität zu verbessern, zum Beispiel im Vergabewesen auch. Wettbewerbe zum Beispiel ist da, Architekturwettbewerbe sind eine Methodik, auf das weisen wir hin. Das Vergaberecht ist dort ein Hebel dafür. Im Housing Plan sind aber viele andere Motivationen auch drinnen, wie zum Beispiel die Finanzierungsaspekte, dass es kein Spekulationsobjekt sein kann, sondern ein Grundbedürfnis sein, mhm, muss, bleiben muss in manchen Ländern. Das sind wichtige Themen, die da reinspielen.
Das ist ein Papier, das Sie vorlegen?
Das ist ein Papier der Kommission und des Parlaments, mhm, die zusammen sich dem Thema stellen, wo wir sehr stark eingebunden, okay, sind. Hinter den Kulissen mit vielen Experten, Maßnahmen, die wir weitergeben, die aufgenommen werden.
Okay, und das könnte oder sollte dann zu einer europäischen Richtlinie führen?
In dem Fall beim Wohnen ist es eher speziell, weil nicht unbedingt der Richtlinie die richtige Antwort ist. Also da gibt es eben diesen Housing Plan und es bleibt nach wie vor auf nationaler Ebene. Man darf nicht vergessen, Europa ist ja in vielen Ländern auch sehr umstritten und die Institutionen sind sich dessen bewusst. Sie versuchen also möglichst wenig von oben herab das zu bestimmen, sondern eben laden dazu ein, die auf nationaler Ebene, wo das geparkt ist, das Thema Wohnen, der Wohnbau, diese Dinge zu adressieren. Und das gibt es verschiedene Methoden natürlich, aber natürlich ist auch die Finanzierung eine Methode, wie man auch solche Politiken durchsetzen kann.
Also das ist eine Art Softpower von der EU?
Letztlich ist Softpower extrem wichtig. Natürlich sind Gesetze und Förderungen, die Hardpowers, Weichensteller, aber wenn niemand die haben will, dann wir sehen ja die Spaltung in der Gesellschaft, wie auch die Länder zum Teil dann europakritische Parteien wählen und so weiter. Da ist niemandem geholfen damit.
Das kann damit unter auf großen Widerstand stoßen und die einzelnen Länder haben ja dann doch unterschiedliche Ausprägungen, sage ich mal, bei den Problemen. Oder lässt sich das über einen Kamm scheren?
Es gibt Aspekte, die da und dort mehr zutage treten. Natürlich, ja, zum Beispiel, wenn man den Tourismus anschaut, ja, also diese Barcelona-Amsterdam-Situation, wo man keine Wohnungen mehr kriegt, die leistbar sind, weil einfach so viele ihre eigene Wohnung vermieten, an Kurzzeitvermietung, beziehungsweise das sogar von Firmen gemacht wird. da muss man in die Richtung einwirken. Woanders gibt es vielleicht andere Schwierigkeiten, so wie bei uns in Wien.
Ein Thema, das europaweit diskutiert wird, ist der Umgang mit dem Bestand. Es gab da auch zuletzt eine Initiative, House Europe, mit dem Ziel, auf europäischer Ebene hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die im Grunde unter dem Motto stehen, Umbau statt Abriss. Wie ist Ihre Position oder die Position der Europäischen Architektenkammer zu dem Thema?
Sanierung ist sicher eines der wesentlichen Themen heutzutage. Wir wissen eben, dass der Gebäudebestand, der da ist, in den nächsten 10 bis 20 Jahren zu sanieren ist. Einerseits, um eben die Energiekrise zu adressieren und auch die Klimakrise. Da gibt es vielfältigen Bedarf. Wir sehen auch, dass die Qualität nicht da ist und dass man das eben verbinden muss. Es geht nicht nur darum, eben die Green Deal-Ziele zu erreichen, sondern eben mit diesem Schritt auch diese Deep Renovation oder diese Adaptive Reuse-Themen anzusprechen. Das heißt, gerade mit architektonischer Expertise den Gebäudebestand deutlich zu verbessern, auch die Viertelqualität zu verbessern. Und die Sachen sind ja auch verwoben. Ja. Es gibt raumplanerische Themen, es gibt auch Verkehrsproblematik und so weiter. Diese Dinge zusammen zu adressieren, gesamtheitlich zu adressieren, das ist der große Hebel. Ja. Also man wird die Wohnungskrise nur auf diese Weise schaffen, indem man den Gebäudebestand dafür nutzt, weil man damit schneller auch Wohnraum schaffen kann.
Gibt es da Rahmenbedingungen, die ein Quick-Win wären oder die sich schnell ändern müssten, damit in Europa weniger abgerissen wird?
Sicherlich müsste man auch bei den Regularien ansetzen. Das Normenwesen ist auch etwas, was wir als Berufsgruppe seit Jahren schon darauf hinweisen. Viele dieser Regularien sind gemacht für den Neubau und sind im Bestand schwer einzuhalten. Und da Ausnahmeregeln zu schaffen, beziehungsweise wieder ein einfacheres Regularium zu finden, das ist etwas, was der Branche und der Bevölkerung generell helfen würde, um schneller umsetzen zu können. Extrembeispiele gibt es da ganz viele. Stiegenhäuser, die seit über 100 Jahren in bester Funktion sind und sicher sind, die man rausreißen müsste, weil das Treppenverhältnis nicht mehr unserer heutigen Norm entspricht, weil der Dachboden ausgebaut wird und solche Verrücktheiten. Da ist ganz viel Handlungsbedarf da. Und natürlich auch bei der Förderseite, wo wir sehen, dass nach wie vor kontraproduktive Maßnahmen gefördert werden. Und das ist auch etwas, was auf europäischer Ebene adressiert wird. Das heißt, man muss sehr aufwendig mal die ganze Datenlage sichten. Also das geht ja von Regeln, die Bauregeln sind ja zum Teil und Förderungen sind zum Teil auf sehr lokaler Ebene. Das alles mal zu sammeln und dann zu adressieren, das ist ein großes Aufgabengebiet.
Interessanterweise wird das auch für den Neubau argumentiert, sehr stark mittlerweile. Es gibt in Deutschland die Bestrebungen mit dem Gebäudetyp E. Es gibt in Österreich mittlerweile auch eine Initiative unter dem Titel Einfach bauen. Wie sehr steht das möglicherweise im Widerspruch zu dem Qualitätsthema, das Sie schon angesprochen haben? Haben wir hier tatsächlich zu viele Normen und führt Einfach bauen zu schnellerem, leistbarerem Wohnen oder machen wir hier wieder Abstriche bei der Qualität und gehen Richtung Plattenbauten? Wo ist da der Sweet Spot sozusagen bei dem Thema?
Das ist ein Thema, da sieht man eben auch die Unterschiede in Europa ganz gut. Wir in Zentraleuropa haben auch Komfortthemen mehr und mehr in die Standards einfließen lassen, also dass man gar nichts mehr durchhören darf vom Nachbarn und ähnliche Themen, die jetzt nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind. Das ist bei uns sehr stark. Andere Länder haben das nicht. Wir kennen es aus dem Urlaub, ja, egal ob man jetzt nach England oder Italien fährt oder nach Holland, wo das Stiegenverhältnis viel steiler sein darf, zum Beispiel die Treppen viel schmäler. Da ist eben immer diese auch die Kritik da von vielen Nachbarländern, auch die dann sagen, ja, einfacher bauen ist vielleicht für euch relevant im Neubau in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Aber wir wären eigentlich ganz zufrieden damit, dass wir auch ein bisschen großzügigere Treppenanlagen zum Beispiel haben. Und die Gefahr besteht halt auch, dass es von Investorenseite oder von der Industrie auch in der Vorfertigung missbraucht wird. Und es kann auch nicht sein, dass es zwei Klassen geben wird in Zukunft. Also das einfache Bauen dann reduziert wird auf billig für die, die es sich nichts Besseres leisten können. Da sind viele Gefahren in diesem Thema enthalten. Das ist uns bewusst. Trotzdem ist es notwendig, gerade für Sanierungsthemen und im Bestand die Regularien zu vereinfachen. Und zwar ist es wichtig, dass man das umfangreich macht und möglichst schnell auch, damit man da weiterkommt.
Mhm. Die Initiative House Europe hat nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt, was die Unterschriften betrifft. Glauben Sie, dass in der Bevölkerung in Europa hier noch zu wenig Aufmerksamkeit da ist für das Thema?
Ja, wir haben als Berufsgruppe diese Initiative sehr stark gefördert. Also wir haben informiert und haben auch das beworben. Wir sehen aber, dass so kurzfristige Initiativen wie diese, die ja erst seit kurzem besteht, vielleicht nicht das richtige Mittel dazu sind, die Botschaft rüberzubringen. Und da stützen wir uns eben auf unsere Strukturen. Heutzutage haben wir auch als Berufsvertretung in den Medien Gehör bekommen, gerade was die Bodenthematik, Sanierungsfrage angeht, sind wir sehr präsent gewesen die letzten Jahre. Und wir schaffen es auch besser, die eigenen Mitglieder damit mitzunehmen, die ja auch wiederum einen Multiplikator haben in der Frage, dass diese Tatsachen in der Bevölkerung besser zu erklären und zu platzieren. Vielleicht ist eben da diese Initiative die falsche Antwort gewesen, weil es eben doch sich sehr stark in diesem Silo-Denken verhaftet. Und wenn man dann damals, wie selber am Tag der Veröffentlichung meine Unterschrift draufgesetzt und an 10 weitere, wie damals auch beworben wurde, das weitergeschickt. Ich habe also versucht, Leute zu adressieren, die nicht so nah am Thema sind. 3-4 Tage später habe ich dann plötzlich hunderte E-Mails gekriegt mit Aufforderungen, etwas zu unterschreiben, das ich natürlich schon längst unterschrieben habe. Also der Multiplikator, die Vorstellung, dass sich das so bewerben lässt, ist eigentlich, muss man sagen, gescheitert. Die Inhalte sind extrem wichtig und sind weiter zu positionieren. Aber wir machen das eben schon seit über 10 Jahren und sind da nach wie vor dran und die Umfrage oder diese Unterschriftenaktion ist in dem Fall vielleicht einfach die falsche Methodik dafür gewesen.
Sehr oft kommt auch in diesem Podcast das Thema CO2-Bepreisung zur Sprache. Setzen Sie sich dafür auch auf dieser europäischen Ebene ein?
Das ist ja etwas, was ohnehin schon aus der Direktive der EU kommt. Also die Thematik gibt's ja von der Lobbying-Seite her schon sehr, sehr lange. Mhm. Und wir haben uns damals auch zu dem Thema positiv dazu geäußert, allerdings immer eben in dem Kontext, dass man das nicht als Einzelmaßnahme sieht. Diese Sanierungsthematik, auch die CO2-Bepreisungsthematik, das sind Einzelmaßnahmen und das ist ein komplexes Umfeld, wo man eben holistisch damit umgehen muss, so wie wir es auch gewohnt sind. Auch im Entwurfsprozess muss man ja alle Aspekte unter einen Hut bringen und nicht nur jetzt zum Beispiel die CO2-Thematik.
Trotzdem würde ein einheitlicher CO2-Preis auf Materialien, auf die graue Energie etc. ja doch einen sehr dramatischen positiven Wandel für viele dieser Probleme auslösen, oder?
Genau, also man sieht ja gerade bei diesem Thema, wie beschränkt eigentlich das ursprünglich adressiert worden ist, wo man wirklich nur auf die Gebäudehülle geachtet hat und vielleicht die technische Ausstattung und die graue Energie, also das, was ursprünglich schon bei der Richtung von einem Gebäude an Energie reingeflossen ist und was bei einem Neubau jetzt durch Abriss und Neubau noch dazukommen würde, das ist überhaupt nicht berücksichtigt gewesen für viele Jahrzehnte. Und das ist etwas, was jetzt Stück für Stück auch adressiert wird. Und man sieht es jetzt gerade wieder mit der in den globalen Krisen, also mit der Energiekrise, wie wichtig das gewesen wäre, das konsequenter umzusetzen, weil wir einfach diese Abhängigkeiten nach wie vor haben von diesen fossilen Energieformen.
Dennoch treten Sie ja Ihr Amt auch in einer Zeit an, wo der Green Deal eigentlich einen Backlash erfährt. Die letzten Europawahlen haben letztlich dafür gesorgt, dass die grünen Themen wieder etwas zurückgetreten sind. Erleben Sie das auch in Brüssel in Ihrer Arbeit?
Was wir sehen, ist, dass die Themen nach wie vor präsent sind. Die Argumentationslinien ändern sich aber. Also es geht viel auf Resilienz, jetzt gerade wenn es auch darum geht, wie stabil ist Europa eigentlich, wie selbstversorgend ist Europa, könnte es auch in einem Kriegsfall sich selbst versorgen oder wie kann man wirtschaftlich auch sich gegen USA und China weiterhin etablieren. Diese Themen haben etwas mehr übernommen. Inhaltlich im Hintergrund decken sich aber durchaus da viele der Themen wieder, finden sich die wieder, wie zum Beispiel eben die Energiekrise oder Nachhaltigkeitsthemen.
In Österreich spielt das Thema Bodenversiegelung eine große Rolle. Wie ordnen Sie das ein im europäischen Kontext? Wie sehr haben andere Länder auch dieses Thema am Tisch?
Das ist durchaus überall gegeben, auch wenn wir besonders schlechte Werte haben in Österreich, weil es ja nicht nur um das Zahlenwerk geht. Es geht ja nicht darum, dass man das zum Spaß macht. Die Siedlungsräume sind einfach schlechter dadurch, wenn man eben Flächenfraß hat. Die Zersiedelung führt auch zu Mehrkosten. Das wäre jetzt auch wieder so ein Beispiel dafür, dass es nicht nur um die grünen Themen geht. Es geht auch um Infrastrukturkosten. Zersiedelte Räume sind einfach auch teurer in der Richtung, aber auch in der Haltung. Und der Bodenverbrauch ist etwas, wo wir in der letzten Regierung in Österreich einen Fokus drauf gelegt haben. Damit verbunden hat man sehr viele andere Themen auch diskutiert. Und das war uns auch wichtig. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass man in einem bestehenden Siedlungsraum, den man sanieren möchte, wo man Gebäude sanieren möchte, dass man dort die Qualität hebt und es der Bevölkerung ermöglicht, innerhalb von 15 Minuten alles zu erreichen, was man so im Alltag braucht, also Schulen, Nahversorgung, Sport und so weiter, ohne ein Auto zu brauchen. Diese Themen, die hängen auch mit dem Bodenverbrauch zusammen. Und das ist etwas, was überall präsent ist. Zum Beispiel in Italien, ja, wo die ganz klar sagen, die italienische Stadt ist Vorbild für die Zukunft. Die Autos können draußen bleiben, man kann die Dinge mit eben in einem Radius von 15 Minuten Gehzeit gut erledigen.
Apropos Österreich, wenn Sie mit der europäischen Brille auch auf Österreich blicken, und Sie kommen ja aus Österreich, Sie kennen hier die Verhältnisse sehr, sehr gut. Wo stehen wir da architektonisch und baukulturell im europäischen Vergleich? Worin sind wir gut und worin sind wir vielleicht weniger gut?
Wir haben kulturell bedingt, aber auch durch die zum Teil topografischen Vorgaben oder auch die klimatischen Vorgaben zum Teil sehr hohen Stellenwert in der Architektur, was die Qualität angeht, was das gebaute Umfeld angeht und auch was die sozialen Dinge angeht. Der Wohnbau ist schon erwähnt worden. Wir haben da einen sehr hohen Stellenwert. Andererseits sehen wir auch Schwächen in der Umsetzung von Reformen. Das ist in Österreich besonders auffällig, dass alles sehr lang diskutiert wird und oft keine Entscheidung gefällt wird und Entscheidungen widerrufen werden von der nächsten Regierung und solche Themen. Da würde ich mir viel mehr Mut wünschen. Und man sieht, dass da manche vor 10 oder 20 Jahren schon Weichen gestellt haben, was den Bodenverbrauch angeht zum Beispiel, wo wir heute uns viele Kosten auch sparen würden und viel bessere Siedlungsräume hätten.
Also ich habe gelesen, dass Sie auch die Praxis der Architekturwettbewerbe sehr hervorgehoben haben, wie sie hierzulande funktioniert. Ist das was in anderen europäischen Ländern so gar nicht stattfindet?
Zum Thema Vergaberecht und Architekturwettbewerbe, die ein Beispiel sind, wie man ein gutes Beispiel sind, wie man nach Qualitätskriterien eben beste Lösung finden kann, im direkten Vergleich an dem Ort mit derselben Aufgabenstellung. Das ist etwas, was wir propagieren. Es ermöglicht auch jungen Kollegen, Kolleginnen teilzunehmen, Zugang zu finden zum sogenannten Markt. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man auch innovative Lösungen sucht und neue Wege erfindet. Über Billigsbieterprinzip wird man das nicht schaffen. Das Wettbewerbswesen selber hat sehr viele Spielformen. Wir haben ja die Basis damals schon gelegt, zusammen mit Deutschland und vielen früheren gemeinsamen den Nachbarländern, die damals gemeinsam auch diese Wettbewerbsordnung in der Monarchie noch begründet haben. Und die Schweiz, die haben sich schon im 19. Jahrhundert verständigt auf diese Form. Grundsätzlich ist der Wettbewerb, kommt aus der griechischen Antike und ist auch in der Renaissance praktiziert worden und über die ganzen Jahre dazwischen. Also ist eine sehr gute Form, beste Lösungen zu finden. In letzter Zeit sehen wir aber auch Schwächen, also komplett überbordende Brief, also da die Aufgabenstellung muss unbedingt schlanker werden, fokussieren, muss auch die Bevölkerung, die Nutzer besser integrieren, um eben vorher schon Entscheidungen zu treffen, die als Vorgabe für den Wettbewerb dienen. Der Aufwand muss gering gehalten werden, sodass man die Ergebnisse im Sinne der Sache vergleicht und nicht glaubt, man hat dann schon ein fertiges Projekt am Tisch. Und diese Dinge haben wir jetzt auch mit einem EU-geförderten Projekt mit 19 Partnern inzwischen adressiert. Und wir haben eben beobachtet, dass es ganz viele verschiedene Spielformen auch gibt auf nationaler Ebene, die eben unterschiedlich gehandhabt werden, wo es auch ganz einfache Wettbewerbsverfahren gibt. Zum Beispiel in Brüssel, wo in der Region Brüssel 50 Wettbewerbe im Jahr veranstaltet werden, jede Woche einer im Schnitt, die ganz einfach sind, wo nur wenige teilnehmen, weil man kriegt ja nächste Woche wieder Möglichkeit teilzunehmen. Und die wirklich auch im Stadtgebiet schon ablesbare Ergebnisse zeigen. Und da müsste man wieder hinkommen, viel offenere Wettbewerbe, wo viele teilnehmen können, die häufig stattfinden, sodass es eben dann nicht so Aufwand ist und auch nicht so viel bedeutet, wenn man nicht jedes Mal dabei ist.
Die Kritik höre ich wohl auch bei der Präsentation der Kammer Ost zum Thema leistbares Wohnen wurde klar gesagt, dass Einzelvergaben an Einzelunternehmer als sinnvoll eingeschätzt werden als Generalunternehmer. Also die Kritik an den Generalunternehmern, die, wenn ich das richtig interpretiere, als etwas gesehen wird, was Kleine zu kurz kommen lässt.
Genau, wir haben 97% der Büros in Europa sind kleiner als 10-Personen-Betriebe. 2/3 sind 1-2-Personen-Betriebe. Und die sind alle ausgeschlossen von öffentlichen Vergaben durch solche Maßnahmen. Und man sieht auch, dass die sich auch nicht bezahlt machen. Ja, das ist eine Illusion, dass man glaubt, man kann da die Verantwortung einer Firma, einem globalen Konzern womöglich übergeben und schneidet damit besser ab. Das ist ein Irrtum.
Glauben Sie, dass sich mehr österreichische Büros, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen natürlich, um europäische Ausschreibungen bewerben sollten?
Grundsätzlich sehen wir, dass die Architektenschaft sehr, sehr wohl im Ausland studiert, aber sonst eher im Umfeld tätig bleibt. Und das ist etwas, was oft falsch interpretiert wird, gerade von der Kommission auch, dass man hier eine Berufsform hat, die den Markt schützt. In Wirklichkeit sind die Themen oft ganz praktischer Natur. Zum Beispiel andere Gesetzgebung, sprachliche Barrieren, solche Dinge. Und das ist auch etwas, was wir im ACE adressieren. Also wir haben auch in diesem schon genannten Projekt AGI ein Glossar erstellt, wo man ca. 100 Begriffe, die dann für diesen Themenkreis Relevanz haben, erklärt werden und übersetzbar werden in alle anderen Sprachen. Und wenn man sich vorstellt, wie gerade in Österreich, wir haben sehr viele Nachbarländer, die Distanzen über die Grenze sind sehr gering. Also man könnte durchaus dort auch zum Beispiel eine Schule planen und umsetzen. Und das wäre auch das Ziel, also so eine Art Exportförderung, im globalen, im europäischen Kontext speziell, wo die Distanzen nicht so groß sind, wo man sich eben auch mit dem benachbarten Ausland auf qualitätsorientierter Weise messen kann.
Mhm. Sehen Sie da den Architects Council of Europe auch als eine Art Serviceanlaufstelle?
Natürlich, ja. Das ist etwas, was wir auch abdecken. Es gibt eine Webseite, da findet man das. Da gibt es auch ein Netzwerk, wenn man zum Beispiel jetzt in Prag an einem Wettbewerb teilnehmen will oder in der Schweiz oder in München, Es passiert ja auch laufend, da sind die Österreicher auch ganz stark. Oder in Frankreich zum Beispiel, dann findet man dort Kontakte über interaktive Seite, wo man sehen kann, wo Wettbewerbe ausgeschrieben werden, was für Institutionen da relevant sind dafür und so weiter. Wo man sich auch Partner suchen kann, um an einem Wettbewerb teilzunehmen zum Beispiel.
Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen angeschnitten. Vieles davon wird Sie in den nächsten Jahren beschäftigen. Ich glaube, es sind 5 Jahre Amtszeit. Ist das so korrekt?
Maximal vier,
okay. Also vieles davon wird sich in den nächsten 4 Jahren beschäftigen. Mal fiktiv angenommen, wir würden dieses Gespräch dann noch einmal führen. Woran würden Sie erkennen, dass Ihre Amtszeit produktiv und erfolgreich war?
Also die Vorschau in diesen Zeiten ist sehr schwierig natürlich. Wir hoffen natürlich, dass wir mit unseren Expertisen positiv einwirken können auf die Themenkreise, die wir heute auch schon besprochen haben. Die multiplen Krisen, die wir durch unsere Arbeit verbessern können oder adressieren können. Andererseits ist es mir auch wichtig, die jungen Architektinnen zu motivieren, mehr auch sich zu in der Organisation zu engagieren, auch nicht den Mut zu verlieren, ja, und die Zeiten, die wir haben, die durchaus schwierig sind, gerade für die Jungen, als Chance zu nutzen und als Chance zu sehen, sich zu etablieren und mit Lösungen zu kommen, die allen dann weiterhelfen. Auch wenn vielleicht die Berufsgruppe in der Vergangenheit mitverantwortlich für viele der Probleme von heute sind wir auch heutzutage in der Lage, genau diese Probleme auch auszumerzen und mit besseren Lösungen zu einer Lösung geben, zu einer besseren Situation wieder beizutragen.
Das ist doch ein sehr hoffnungsvolles Schlussstatement. Das lasse ich gerne so stehen. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrer Amtszeit als Präsident des Architects Council of Europe. Vielen herzlichen Dank, Daniel Fügenschuh, dass Sie heute bei uns im Architektur- und Bauforum-Podcast waren.
Danke.
Ja, Sie hörten ein Gespräch mit Daniel Fügenschuh, dem Präsidenten des Architects Council of Europe. Das Architektur- und Bauforum können Sie kostenlos als Newsletter abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.